Ich möchte noch beten. Danke, Herr, dass du wirklich mit uns bist. Und ja, ich möchte das wirklich vor dir nochmal erbitten, dass dein Regen einfach jetzt auf uns fällt. Dass einfach dein Geist, dein Feuer auch auf uns fällt. Und einfach das Werk tut, was bestimmt ist dazu. Danke dir dafür. Amen. Am letzten Sonntag war für mich sehr spannend. Und zwar gegen den Schluss von der Predigt, die meine Frau hatte, hat sie gesagt, die Worte von Jesus sind voll von Trost gewesen und seine Worte haben alle Menschen geheilt. Und dann hat sie gesagt, Gottes Wort hat Macht und kann Grosses bewirken. Genauso sei es auch heute noch. Im Namen von Jesus Christus gibt es Heilung, hat sie gesagt. Und dann hat es bei mir angefangen, eine Freude gegeben. Sie hat noch gesagt, Jesus Christus hat auch ein besonderes Anliegen für dich und deine Verletzungen. Er wünscht sich, dass da etwas heil werden kann. Und wo sie die Sachen so, die Worte so gesagt hat, ist mir wieder der Sinn gekommen, was wir in dieser Woche, in dieser Woche eigentlich wirklich bewegt hat in mir. Und zwar ist das der heutige Text, den wir darüber reden wollen, den wir miteinander anschauen. Und ich habe gemerkt, mal, das ist auch genau der Text. Ich habe schon ein bisschen den Verdacht gehabt, wo mir der begegnet war. Aber das ist für mich so wie eine Bestätigung gewesen. Mal, nimm dir den doch einmal zu Herzen. Und ich habe ihr das dann nachher gesagt, nach dem Gottesdienst. Und dann hat sie gesagt, oh, das hat sie auch bewegt. Ich glaube, sie hat ihn noch gesucht und ihn gefunden. Aber genau da sind wir auch nachgegangen in der gleichen Woche. Es ist manchmal spannend, wenn man berührt wird, sogar das zweite von einer gleichen Bibelpassage. Schauen wir die Versen also an. Ich habe hier so eine kleine PowerPoint und ich lasse die hängen. Und der Matthäus, vorgängig zu dem Text, berichtet eigentlich zuerst über eine Heilung, über zwei Heiligen. Die von der blutflüssigen Frau, wo Jesus auf dem Weg begegnet, und er Tochter vom Synagogenvorsteher oder Leiter von der jüdischen Gemeinde in Kapernaum aufsuchen will, weil seine Tochter gestorben ist. Und wir lesen den. Als Jesus weiterging, liefen ihm zwei Blinde nach und schrien, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Sie folgten ihm bis in das Haus, in dem er wohnte. Jesus fragte sie, glaubt ihr denn, dass ich euch helfen kann? Ja, Herr, antworteten sie. Da berührte er ihre Augen und sagte, was ihr mir zutraut, das soll geschehen. Sofort konnten sie sehen. Jesus aber befahl ihnen nachdrücklich, niemand darf von eurer Heilung erfahren. Trotzdem gingen sie los und erzählten in der ganzen Gegend von Jesus. In dem 31 ist der Vers, oder der 30 ist, der 31 ist ja der Teil nicht drin. Aber es war schon gerade ein bisschen krass gewesen, dass sie es gleich gemacht haben, wenn er ihnen sagt, hey, erzähl es denn niemandem. Das einfach als Detail. Jesus ist auf dem Heimweg. Und er hat Leute auf der Strasse, die diesen Blinden offenbar helfen, dass sie ihm hinten nachher können. Und es ist spannend, die zwei bleiben hartnäckig in seiner Nähe. Die folgen ihm. Vielleicht irgendwann haben sie aufgenommen, was der Klang von seiner Stimme ist. Und erblindete Menschen sind ja ganz besonders ausgerichtet auf Töne, Klänge, Geräusche. Und so haben sie vielleicht mit ein bisschen Regie von anderen wirklich können merken, wo Jesus durchgeht und sind ihm nachher. Ich habe gelesen, dass Menschen in dieser Zeit in Israel sehr oft blind geworden sind, und zwar eins wegen der starken Sonneneinstrahlung. Man kann ja im Gebirge auch Schnee blind werden durch so etwas. Und zusätzlich wegen der unhygienischen Verhältnisse. Und doch, mit all dem gehen sie Jesus hinten nachher, und zwar bis heim. Und dann riefen sie ständig, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Jesus, der läuft ruhig weiter, das läuft fast wie das Wasser an einem Ab, offenbar. Und dann rufen sie eben dann auch gerade so, Sohn Davids. Und das gibt ganz sicher zu reden. Also in der religiösen Elite, bei den Schriftgelehrten. Weil die zwei Männer, die zwei offensichtlich blinden Männer, eigentlich ihn mit dieser Anrede in aller Öffentlichkeit als den Messias anerkennen. Also rufen sie eigentlich eben Messias, gesalbte, verheißener Erlöser, hat Verbarmen mit uns. Und das packen sie so richtig raus. Ich habe mir dann so überlegt, in einer Alltagssituation im 21. Jahrhundert, wie gehen wir mit solchen Situationen um? In Momenten, wo dir irgendjemand einfach keine Ruhe lässt. Ja, vielleicht haben wir irgendeinen aufsässigen Callcenter-Typ, der immer wieder anruft und das Blaue vom Himmel abversprechen mit seiner Versicherung. Vielleicht haben wir irgendeinen aufsässigen Kunden am Telefon. Oder jemand, der irgendeine Regelweit oder sechs Weiswohl begegnet und die einfach nicht mehr will. Und du hättest noch so einen Einkaufszettel voll Zeug, was du machen musst. Hast du schon erlebt, so Sachen? Auf jeden Fall, ich bin manchmal je nach Tag und je nach Verfassung, was mich gerade so beschäftigt, froh, wenn ich in diesen Tagen, wo ich in Bern bin, einfach mal in den Zug steigen kann. Meine Handy-Kopfhörer einstöpseln und abtauchen kann. Jetzt habe ich hier ein kleines Herausfördererli. Ich reise meistens in der Arbeitskleidung von der Häuser mit und dann habe ich noch so ein Redschild über dem Herz. Und das macht mir meistens nicht viel aus, aber es gibt ja sicher auch bei euch, wenn du so ein Rückzugsbedürfnis hast, einfach mal Filmriss und runterfahren, wenn je nachdem so ein bisschen neue Gedanken bist. Dann will ich eigentlich nicht gerade als Heilsalmist angesprochen werden. Dann fühle ich mich manchmal in solchen Situationen von der Verfassung her ein bisschen ausgestellt. Jesus unterwegs bleibt passiv. Und zwar auch aus dem Grund, dass es keinen Menschenauflauf gibt. Vorher hat er zwei Wunder vollbracht. Und gerade das an dieser Frau, das ist ja mehr so ein so jemand, eigentlich so random auf Neudeutsch, so ein zufälliges Moment. Und das ist mitten in der Öffentlichkeit passiert. Er hat das sich so nicht ausgesucht. Er weiss, was die zwei Männer von ihm möchten. Sie kommen trotzdem nicht mit einer offenen, offensichtlichen Bitte oder sogar einer Forderung, heil uns! Nein, sie bitten ihn darum, mit ihnen Verbarmen zu haben. Und damit sagen sie etwas ganz Spannendes. Damit sagen sie nämlich, du hast mir verdient es auf keine Art und Weise von uns her, dass du etwas machst. Wir haben es auch in keiner Weise mit irgendeinem Recht darauf verdient, dass du etwas müsstest machen. Und wo Jesus in das Haus kommt, wo er wohnt, gehen sie ja mit ihnen. Ich habe gerade gedacht, in Ecuador sind wir sehr offen auf der Strasse miteinander, vis-à-vis. Aber wenn der eine das Haus ist, bist du also nicht hinten nachher. Das hat dann also ein bisschen schlecht ausgesehen. Und wenn ich das Verhalten von diesen zwei Blinden anschaue, dann muss ich mich fragen, wie fest und wie beständig bleibe ich an Jesus dran? Bis woher gehe ich ihm hinten nach? Mit meinem Bitten, mit meinen Anliegen. Und wenn vielleicht einen Moment lang auch gerade von ihm her gar keine Reaktion kommt und Jesus einfach cool bleibt. Vielleicht haben wir das auch schon erlebt. Ja, gehe ich ihm nachher bis ins Haus? Also heisst das in anderen Worten, gehe ich wirklich in die Privatsphäre nie mit Jesus? In meine Privatsphäre, in seine Privatsphäre. Suche ich wirklich die Intimität mit Jesus, die Nähe mit ihm, um eine Antwort zu bekommen. Als ich so über diesen Text nachgedacht habe, der mich berührt hat und auch in mir Sachen bewegt hat, habe ich so gedacht, ja, um was geht es da, Herr? Und dann ist für mich so ein Stück von einem Bibelvers gekommen, dann auf Englisch, aber auf Deutsch übersetzt, heisst es, ich wartete geduldig auf den Herrn. Und der Vers hat mich, der Fetzen von Wörtern hat mich dann in 40 Psalm geführt, und zwar in zwei Vers, wo der David sagt, voll Zuversicht hoffte ich auf den Herrn, und er wandte sie mich mir zu und hörte meinen Hilfeschrei. Auch der David dort in der Zeit bleibt dran. Und auch da wartet einer geduldig. Egal was noch kostet. Und ich merke, in dem Warten innen kann man sich schon etwas mal auch ein bisschen verlassen vorkommen. Aber es geht da in dem Psalm nicht um den Zustand, vom vielleicht sich allein fühlen. Es geht viel mehr darum, wie die Situation aufgehört hat, da beim David. Weil, wenn man weiterliest, sehen wir, der Herr wendet sich im David wirklich zu. Und sich zuwenden bedeutet von der Originalsprache her, dass Gott sich zum David in seiner Bedrängnis abgebeugt hat. Und so eigentlich die gefühlte Distanz oder vielleicht eben auch das Alleinsein, das Verlassen zwischen sich und seinem Diener aufhebt. Wo der David gewusst hat, durch das Erlebnis, dass Gott sein Schreien gehört hat, ist er zuversichtlich gewesen, dass er eine positive Antwort bekommen kann auf sein Flehen. Und dann in den Folgevers im 40. Psalm beschreibt David dann wirklich auch bildlich, dass er aus einer sehr grossen Gefahr herausgerettet worden ist. Ich weiß nicht, ob es findliche Situationen waren, einfach eins zu eins Mensch-Mensch, oder ob es auch irgendwie solche Sachen waren, die ihm durchs Herz sind, die ihn irgendwie gefährdet haben. Aber jetzt kann er sehen und erkennen, was sein Leben dazu führt, dass es gelingen kann. Und zwar sagt er dann im 5. Vers, glücklich ist, wer sein Vertrauen, sein Glauben auf den Herr setzt und sich nicht mit den Überheblichen oder auch sogar mit den Lügnern einlässt. Mit uns die zwei Blinden, hier in diesem Bericht, erleben den Herr ganz ähnlich. Auch sie vertrauen fest und haben Geduld. Sie harren auf den Herr, wie sie in alten Übersetzungen heißt im Psalm 40, dass er sie wird hören und sie anhören wird und schließlich erleben sie, wie mächtig als er in ihrem Leben handelt. Und da führt mich zur Frage, und ich glaube, ich habe sie auch in Predigtnotizen genommen, mit was für Anliegen sind wir in diesen Tagen unterwegs? Mit was für Nöten und Herausforderungen kommen wir vielleicht immer wieder so Jesus. Die zwei Blinden und auch im David seine Erfahrungen ermutigen uns, dran zu bleiben. Nicht loszulassen. Nein, ganz noch bei Jesus zu bleiben. Auch wenn er vielleicht auf cool macht und wir gar nicht spüren, dass er oder das Gefühl haben, er nimmt sich uns gar nicht so an, wie wir es gerne hätten. Aber wir dürfen ihm unsere Nöte immer wieder bringen. Die zwei Männer haben ihre Anliegen beharrlich und wahrscheinlich auch in einer guten Lautstärke immer wieder ausgesprochen, wo sie hinter Jesus nachher sind. Und eben bis heim. Aber Jesus macht in dem Sinne nicht einen auf cool. Ihm macht das offenbar nichts aus. Und jetzt sehen wir es, wenn er wirklich eingestellt ist, diesen zwei gegenüber. Nämlich jetzt in seinem privaten Bereich. Und das war ja nicht irgendwie so ein Einmal-Studio, die Türen schlitzen und dann ist für oben, sondern nicht, hat es noch Leute gehabt in diesem Hof hin und alles. Jetzt geht er wirklich auf sie ein. Jetzt in seinem privateren Bereich und fragt sie, ja, glaubt ihr denn, dass ich euch helfen kann? Und die sagen, ja, Herr. Und gerade in dem Fragen von Jesus zeigt sich seine Güte. Es ist klar, dass er sie teilen will, auch wenn er da vielleicht nicht offen ausspricht. Er zweifelt auch in keinem Fall an ihrem Glauben, weil die haben die ganze Zeit Messias gebeten, wo sie hinten nachgekommen sind. Und zwar bis vor das Haus, bis ins Haus. Und das, auch wenn er nicht einmal Aufmerksamkeit gegeben hat. Wenn Jesus ihnen diese Frage jetzt stellt, dann geht es in einem einen Teil darum, dass sie mit ihrer Antwort ihm eine Gelegenheit haben können, wirklich zu seiner Macht zu stehen. Seine Macht ist ja, seine Kraft ist ja das, was die Heilung kann erzeugen. Und sie vertrauen, sie glauben, dass er die Macht für das hat, dass er sie von ihrer Blindheit kann heilen kann. Und im gleichen Moment geht es einmal darum, dass er den anderen im Haus eine Gelegenheit kann geben kann, die dabei sind, mit dieser Macht, mit dieser Kraft von ihm in Berührung zu kommen. Ja, darum sagt er, ja, glaubt ihr denn, dass sie euch helfen kann? Ja, Herr. Sie glauben fest daran, dass er die Macht für das hat. Auch wenn die Männer von den natürlichen Voraussetzungen her nichts mehr sehen können, haben sie offenbar doch eine ganz deutliche, geistliche, innerliche Sicht auf das, dass Jesus eben der wahre Messias und Herr und Erlöser ist. Und dann heisst es, da berührte er ihre Augen und sagte, was ihr mir zutraut, das soll geschehen. Meine Frau da vorhin ist da gerade das Küngeli runtergefallen. Das ist mir ein altes chilenisches Sprichwort in den Sinn gekommen, ein Kollege hat mir gesagt, ich habe gerade gedacht, «Zele cayó el cassette», also das heisst, jetzt ist ja Kassette runtergefallen, jetzt ist etwas passiert, was nicht hätte sollen. Aber in diesem Satz fordert er sie raus. Was ihr mir zutraut, das soll passieren. Und dann heisst es sofort, haben sie können gesehen. Und dieser Satz ist da gewesen, wo ich den Matthäus gehört habe kürzlich. Das ist da, wo hängen geblieben ist bei mir. Da hat mich irgendwie fast einen Vollstopp gemacht. Was der mir zutraut, soll geschehen. Und da habe ich mich wirklich selber müssen fragen, was traue ich Jesus zu? Wie antworten wir auf diese Aussage, wenn er sie uns macht? Vertrauen wir ihm? Trauen wir ihm zu, dass er uns immer wieder neu die Augen auftun kann und dass er uns immer wieder Sicht geben kann. Dass er uns sehend machen kann. Geistlich, innerlich. Was ihr mir zutraut, das soll geschehen. Zum Beispiel, was mein eigenes Leben angeht. Ich habe immer wieder neu den Wunsch, geistlich zu sehen. Und die Stückchen sind manchmal so klein. Immer wieder neu dürfen das zu erkennen, was der Herr an mir und mit mir möchte tun. Also eine Antwort auf das, was der Bericht von der Heilung mit diesen zwei Blinden mit mir macht, habe ich gesagt, ja, tu mir bitte meine innerlichen Augen auf für das, was du möchtest, dass ich es sehe. Du hast einen ganzen Haufen Sachen vielleicht sehen mögen. Aber es ist immer wieder wichtig, dass man den Herr die Augen auftut für das, was er möchte, dass ich es sehe. Im Stillwerden über das Wort habe ich dann auch gemerkt, dass ich seit dem letzten Jahr immer wieder gewisse Puzzleteile überkomme, die immer in die gleiche Richtung zeigen. Und es sind so kleine Puzzleteile, die zusammenpassen. Und wenn man Puzzleteile einigermaßen richtig zusammensetzen kann, dann gibt es sogar langsam ein Bild. Und ich schreibe dann die Sachen in ein Notizbuch. Und es passiert mir dann, vielleicht euch auch manchmal, im Getriebe vom Alltag. Verblasst das wieder, vergisst es wieder. Es läuft so viel, du gehst weiter. Bis ich dann irgendwo vielleicht im Internet nehme, auf einer christlichen Seite oder in einem Wort oder in einem Text von einem Christen, und er schreibt etwas, lesen und merke, hey Mann, das ist ja genau da, wo ich auch gerade drinnen bin. Und das ermutigt mich dann. Und so in dem Nachdenken innen über da, wo ich so seit einem guten Jahr erlebe, ist mir dann an einem Vers hängen geblieben. Im 1. Korinther 13, der Thomas Bösch hat ihn am Donnerstag auch gelesen, und dort ist gestanden, eben im 9. Vers, Denn was wir kennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen. Und die prophetischen Eingebungen, die wir haben, enthüllen ebenfalls nur einen Teil des Ganzen. Und das ist für mich irgendwie ja aufgegangen mit diesen Puzzleteilen, die der Herr immer schenkt. Er schenkt nicht alles aufs Mal. Und ich merke, dass schon die kleinen Teile, wenn ich mich mit dem beschäftigen kann und die vertiefen kann, die Einsichten, dass das schon dann etwas ganz Grosses ist. Weil der Herr uns in seiner Güte mit seiner Sicht beschenkt. Mit etwas, was wir vielleicht vorher nicht gesehen haben und möchte das noch so ein kleines Stückchen sein, wie es auch will. Weil für mich, ich muss sagen, es wäre eine echte Überforderung, wenn er mir einfach gerade die ganze Pfanne würde herstellen. Weil ich kann ja eben wirklich in dem Alltag, in dem ich mich bewege, nicht einmal immer richtig Zeit, dem kleineren Teil nachzugehen, dem Puzzleteil und das so ein bisschen richtig anzuschauen. Aber ich glaube, dass er auch das weiss. Und so wollte ich ihm danken für die kleinen Puzzleteile, die er mir immer wieder gibt. Weil sie für das von heute und die Tage, wo ich drin bin, eigentlich lernen. Ich vertraue ihm, dass er mir immer wieder die rechten Teile in die Hände gibt, weil sie dazu beitragen, eins nach dem anderen, dass ich das, was er mir für mein Leben möchte zeigen, eben immer besser darf lernen verstehen, besser darf sehen. Und das lernt. Was ihr mir zutraut, das soll geschehen. Wir dürfen Jesus darum auch zutrauen, dass er uns als Gesamte Augen schenkt, die können sehen. Augen schenkt, die offen sind für das, was uns als Gemeinde da betrifft. Wenn ich auf die letzten fünf Jahre zurückschaue, da ich kann ja nicht länger, dann denke ich zurück an die vielen vagen Ideen und Gedanken und Notizen, wo wir an all unseren Treffen und dann miteinander beten und zusammen austauschen, so auf Blätter geschrieben haben. Und als ich das in den letzten Wochen dann mal durchgeschaut habe, im letzten Vierteljahr, dann habe ich gesehen, dass da schon recht ein bisschen etwas zusammengekommen ist. Und es ist bedeutsam, zusammengekommen, seit wir uns hier einen zaghaften Schritt auf das Land aufgemacht haben, hier an der Wiesenstrasse. Wir haben uns eher vortastend das wirklich aufgemacht und sind immer noch dran. Aber wir mutigen sehr, zu sehen, in was Sinne es der Herr da geführt hat. Und es ermutigt mich, dass wir gewisse Puzzleteile wirklich aneinander tun können und es langsam ein Bild gibt. Und ich wünsche mir, dass er uns noch viel weiter hineinführt in das Bild, das er mit uns hier zusammensetzen. Wir wollen also die Puzzleteile, die er uns als Gemeinde hier schenkt und schon geschenkt hat, nie aus den Augen verlieren. Er zeigt uns durch seinen Heiligen Geist immer wieder gern, eben, wie sie zusammenpassen und einander ergänzen. Und gibt uns so immer ein kleines klares Bild, was er mit uns hier meint. Und ich sage es jetzt halt spontan, ich wollte eigentlich das Kette bitten, aber ich weiß nicht, willst du das sagen wegen der Cafeteria gestern von dieser Frau, von diesem Erlebnis?
Wir haben gestern einen guten Tag in der Cafeteria und es hat mich so berührt. Wir haben vor der Ferien ist ein Ehepaar gekommen, ein älteres Ehepaar, und ich hatte ein Gespräch mit ihnen. Und auch mit der Frau. Und sehr ein sehr gutes Glaubensgespräch. Ich auch können einfach sagen, wie ich Jesus gefunden habe. Und gestern sind sie wieder da gewesen. Und sie hat einfach mir dann gesagt, sie könne nicht sagen, was es sei, aber sie fühlt sich da so wohl. Und es sei so angenehm und sie wüsste nicht genau, was das sei. Und das hat mich so gefreut. Es hat dann nochmals ein Gespräch daraus gegeben. Und wir freuen uns einfach über so Rückmeldung. Und wir beten auch wirklich am Morgen, bevor wir anfangen. Und auch am Abend haben wir einfach Gott das Geld, das reingekommen ist, und all die Kontakte und die Menschen nochmal im Gebet gebracht. Und der Baum, den wir haben, hier an der Wand, das können die Menschen kommen, sie können Heilung erfahren, sie können einfach auch das Wort vom Herrn hören. Das ist unsere Vision und da bleiben wir dran.
Merci vielmals. Und das ist ein grundsätzliches Puzzleteil von dem Chor hier, die Vision, der Baum. Und ich finde es einfach umwerfend, wie das gerade hier im Zusammenhang mit der Cafeteria einfach kann Fuss fassen. Und es ist für mich auch Gebetserhörung, wo man, wenn man zurückdenkt, was wir gebetet haben. Und Gott ist mit dem ganz sicher nicht fertig. Aber es ist für mich ja eine Augenöffner-Geschichte, dass Gott uns einfach Augen auftut, gerade durch Menschen, die kommentieren, was sie erleben. Und ich glaube, das darf ich euch wirklich uns allen als ein Gebetsanliegen mitgeben. Dass die, dass in diesem Haus der Heilige Geist von der Wand abtropft, das wünsche ich mir. Dass der Heilige Geist die Herrlichkeit von Gott die Leute so richtig einseift, das wünsche ich mir. Dass die frisch gewaschen rausgehen, wenn sie in dieser Atmosphäre sind, wo Gott schafft. Ich wünsche mir Gottes Atmosphäre dahin. Und zwar so, dass jeder denkt, Mann, was geht da innen ab? Ich wünsche mir Blickschlagzeilen über das seltsame Ambiente in dem Haus an der Wiesenstrasse 8. Ich wünsche mir, dass Gott das so richtig prätscht. Und zwar nicht nur an denen, die kommen, sondern auch an uns. Dass er uns richtig so durchwankt. Und darum hat uns der Herr wirklich mit Heiligem Geist erfüllt und mit Gaben beschenkt. Und er möge es wirklich weiterhin sagen, in der Art, wie wir sie können brauchen. An uns, er soll uns als Gemeinde segnen, aber eben auch erst recht alle die, die sollen dazukommen. Alle die, die ahnungslos da reinkommen und dann muss er richtig eintauchen. Was ihr mir zutraut, das soll geschehen. Ja, wie geht es uns in diesem Augenblick? Wie gut sehen wir gerade? Geht es im einen oder anderen vielleicht eben auch so, dass es sich ein bisschen blind irgendwie fast niemand drin vortastet und sich wünscht, dass der Herr seine Augen berührt, so wie diesen zwei Blinden das passiert ist, und ihm die richtige Sicht kann schenken in einer bestimmten Angelegenheit. Gibt es Puzzleteile in deinem Leben, wo du noch nicht ganz weißt davon, wie sie zusammenpassen? Hast du sie so vielleicht in der Hand, aber was mache ich mit dem? Ich möchte jetzt ganz praktisch abschließen. Und zwar wird uns die Worship-Gruppe ein Lied spielen. Und nachher sind wir eingeladen, gerade da und so, wie wir vielleicht sind, oder vielleicht können wir aufeinander zu, die einen oder die anderen, die sie so spüren, gerade da, in dem Moment, einander dienen, vielleicht 3-5 Minuten, aufeinander zugehen. Vielleicht einfach fragen, kann ich für dich beten? Hast du, vielleicht können wir Zeit, ganz kurz ein Anliegen zu geben? Vielleicht ist das Anliegen für uns auch so privat, dass wir es nicht sagen wollen, aber einfach sagen mal gerne Bett für uns, weil der Herr weiss es. Fühlt euch ganz frei, aber wir wollen aufeinander zugehen in dieser Zeit. Die Gruppe wird uns jetzt in eine Gebetshaltung hineinnehmen mit dem Lied, wo sie spielen und singen mit uns. Und dann haben wir eine Zeit und dann holt uns die Worship-Gruppe wieder ab. Merci.